Was glaubst du denn?
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 Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Eine neue Folge von unserem Podcast, der Antworten sucht auf Fragen von heute in alten Texten der Bibel. Mein Name ist Katrin Wolf.
Mein Name ist Jutta Lehnert.
Jutta, du bist Theologin und deswegen bin ich mit meiner Frage bei dir genau richtig. Denn ich als Künstlerin habe viel natürlich mit der griechischen Mythologie zu tun. In der Kunstgeschichte gibt es wunderbare Gemälde, wo Zeus da mit seinem Blitz in der Hand sitzt und Demeter oder wer auch immer rumspringt. Es gab bei den Griechen zum Beispiel ganz viele Götter. Wir Christen haben einen Gott. Wie ist denn diese Idee von einem Gott entstanden und was ist das Besondere? Ich glaube, das ist ein großes Feld, oder?
Das ist ein ganz großes Feld, denn es gab außer den Götterfamilien oder Götterhimmeln, die die Griechen und dann später die Römer entwickelt haben, gab es auch vorher schon ähnliche Vorstellungen. Also in Ägypten, in Mesopotamien gab es immer mehrere Götter, die für bestimmte Dinge oder auch Göttinnen, die für bestimmte Dinge zuständig waren und die Entwicklung des Ein-Gott-Glaubens, man nennt das auch Monotheismus, ist eine Jahrhunderte, ich würde sogar sagen eine jahrtausendelange langsame Entwicklung, die im Judentum herangereift ist. Also das ist davon und da unterscheidet sich die jüdische Gottesvorstellung ganz stark von den Götterhimmeln und Göttervorstellungen der Umwelt.
Denn es war ja eigentlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Griechen gucke, also eben auch auf Zeus oder also die haben ja Schindluder getrieben, genauso wie die Menschen. Eigentlich waren die ja so ein Spiegel. Also die konnten zwar vielleicht Donner und Blitz lenken, die hatten natürlich auch sozusagen so Superkräfte, wie wir das heute so manchem Helden zuschreiben, aber letztendlich waren die ja auch, hatten also Verlangen und haben dem Wein gefrönt und der Sexualität gefrönt. Also das ist ja dann bei dem einen Gott plötzlich ganz anders, oder?
Also Gottesvorstellungen sind eigentlich immer Projektionen der Menschen. Sie können, Götterhimmel können Spiegelbilder der Herrschaftsverhältnisse sein. Also wenn ich einen Gott habe, der herrschaftlich daherkommt, sogar Armeen hat, Heere, Himmelsheere, dann ist das ein Spiegelbild des menschlichen Herrschers. Das verbindet sich ganz eng, weil dann der menschliche Herrscher immer das Gottesbild benutzen kann, um seine eigene Herrschaft zu legitimieren.
Ah, von Gottes Gnaden sozusagen.
Ja, das ist, kommt nochmal später, aber so kann man es ungefähr sehen. Also wenn ich eine Gottesvorstellung habe, die patriarchal, hierarchisch und sogar gewaltbereit ist, dann kann der jeweilige Herrscher des Landes kann diese Gottesvorstellung auf sich übertragen und seine Herrschaftsform durch diese Gottesvorstellung legitimieren. Das gilt auch für ganze Familien. Also man kann immer sagen, dass die Gottesvorstellung korrespondiert mit den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen. Das ist bei den Ägyptern so, beim Gott Re, wo der Pharao sich ja auch Re oder Eschnaton Aton nannte. Das ist bei den Römern so. Also das funktioniert immer. Und das hat auch schon einen aktuellen Bezug, wenn wir überlegen, bis heute ist ja ein bestimmtes Gottesbild politisch benutzbar.
Mhm. Nicht man? Mhm. Man kann auch Gruppen damit unterdrücken, indem man sagt, so ist es aber geschrieben und so ist es gewollt.
Ja, genau. Also das lässt sich immer gern für die Macht benutzen. Und jetzt der Gott Israels, der so ganz langsam sich erst herausbildet über Jahrhunderte, ist das genaue Gegenstück. Er ist nicht kein Herrschergott. Er ist der Antigott. Also es ist die Gottesvorstellung, der den Menschen befreien will. Also dieser Gott steht auf der Seite der kleinen Leute, der Versklavten. Er will nicht von Herrschern benutzt werden. Er ist das Gegenstück von Herrschaft, der Herrschaft von Menschen über Menschen. Das prägt sich aber erst ganz langsam heraus. Also Israel schreibt ja seine Bibel, seine biblischen Bücher erst auf nach einer schrecklichen Erfahrung. Also 587 wird erstmal vor Christus wird das Nordreich und das Südreich, damals waren die zwei Reiche Israels und Juda ja noch getrennt, werden überfallen von Mesopotamien und die Oberschicht wird nach Babylon entführt. Und im Exil, das dauert so zwei Generationen lang, im Exil schreibt man die Bücher auf. Die meisten Texte des Alten Testaments sind damals niedergeschrieben oder zusammengetragen worden. Im Rückblick will man erklären, wie kam es zu dieser Katastrophe, also in den Tempel zerstört und das Land brach liegend und nur die Ärmsten der Armen blieben zurück. Und in diesem Rückblick wird erst klar, worin sich die Gottesvorstellung Israels unterscheidet von den Gottesvorstellungen der Länder ringsum. Und da wird erst klar, wir haben eigentlich eine Gottesvorstellung, die ganz anders ist.
Also das ist natürlich ziemlich kompliziert. Man guckt, glaube ich, auch mal tatsächlich auf eine Landkarte. Babylon ist heute wo?
Bagdad.
Mhm. Also das kann man im Prinzip ja sich auch geografisch nochmal wirklich angucken, um zu sehen, dass das war eigentlich einfach das Zentrum der Kulturen, wo die Menschen lebten. Also ich habe immer auch so eine Vorstellung, dass das ist so viele, viele Jahre her, haben die denn gedacht, gefühlt, philosophiert wie wir und wie kommt dann, also wie du eben sagst, also so eine Gottesvorstellung, die so eigentlich ja revolutionär daherkommt, wie kommt die zustande? War das schon so ein Akt der Befreiung?
Die Gottesvorstellung Israels ist genährt von einer Erfahrung, die wird dann im Rückblick auch erzählt, dass Israel, also die Jüdisch kann ich noch gar nicht sagen, das ist ein Titel, der kommt erst, oder ein Name, der kommt erst später hinzu. Also Israel war mit vielen Menschen versklavt in Ägypten und mussten Fronarbeit leisten. Und dieser kleinen Gruppe ist es gelungen, sich aus der Sklaverei zu befreien. Und da erzählt Israel eben, das geschah mit Hilfe Gottes. Er hat unser Elend, unsere Unterdrückung gesehen, hat unser Schreien gehört und hat uns mit starker Hand, so heißt es dann, aus Ägypten herausgeführt. Dann wird da eine tolle Geschichte draus. Da wird sehr viel übertrieben und durch die Wüste. Und also eine Riesengeschichte wird da erzählt. Aber das Urdatum ist gesetzt, nämlich Gott, unser Gott ist kein Gott der Mächtigen, sondern der kleinen Leute. Er ist kein Gott der Herrschenden. Er ist kein Gott der Reichen, wie der Baal in Mesopotamien. Unser Gott ist ein Gott der kleinen Leute, der Unfreien und er will nicht, dass Menschen über Menschen herrschen. Das ist das erste Bild. Deswegen wird zum Beispiel auch da erst so 600 vor Christus in dieser Zeit, wird auch erst die Schöpfungsgeschichte niedergeschrieben. Wir meinen immer, die sei uralt, aber so alt ist sie nicht. Die Schöpfungsgeschichte sagt ja zum Beispiel auch, Sonne und Mond, die anderen Völker verehren oder die Sterne. Nein, nein, das sind einfach nur Lampen am Himmel. Ja, Gott hat sie geschaffen, damit wir wissen, es ist Tag, es ist Nacht. Aber das sind einfach nur Gerätschaften sozusagen, die den Menschen dienen. Das sind keine Götter. Also auch da eine ganz klare Absage an die Gottesvorstellung der Welt rundum.
Ist es aber auch der Moment, wo Menschen und Tiere und Natur eigene Positionen sozusagen im Weltbild bekommen?
Also ein Problem, natürlich, das darf man nicht übersehen. Wenn ich plötzlich zu einem Ein-Gott-Glauben finde, dann sind zwei Gefahren gegeben. Also zwei Gefahren. Das eine ist die Gefahr, und der ist Israel auch erlegen. Bis heute ist das wahrscheinlich immer eine Gefahr und ist auch geblieben, dass ich diesen Gott einem bestimmten Geschlecht zuweise. Mm-hmm. Also dass ich dann sage, ein Gott, der so mächtig ist, wird männlich gedacht. Ja, das ist passiert und ist bis heute tief verankert, obwohl das von den Namensbezeichnungen Gottes der Bibel her nicht stimmt. Also da hat Gott auch weibliche Namen.
Wie denn?
Zum Beispiel Ruach oder sie heißt, es gibt Bilder für Gott. Gott ist wie ein Huhn, was seine Küken unter den Flügeln versammelt. Also
es ist schöne, ja.
Schöne Bilder für Gott. Also, aber natürlich ist die Gefahr groß, wenn Gott mächtig ist und man will ja einen starken Gott haben, der ja auch befreit mit seinem starken Arm, dass man dann in eine Männlichkeit sich hineindenkt. Und bis heute wirkt das nach. Das ist keine Frage. Die zweite Gefahr ist, dass ich das nur noch denke als zwischen Menschen und Gott sich abspielende Sache. Also dass ich die Tiere, die Natur, dass ich sie sozusagen als Instrumente oder also von mir abspalte, im Grunde genommen. Dass ich nicht sehe, dass eigentlich auch die Natur beseelt ist, ja, wie die.
Und dass letztendlich Menschen ja auch eine Form von Tieren sind, also vielleicht...
Zumindest zum Teil.
Ja.
Ein Teil unserer Natur, natürlich, den wir ja auch manchmal vergessen. Und das ist die Gefahr ja dabei, das zu vergessen. Also diese beiden Gefahren stecken im Monotheismus drin. Und dieser Gefahr ist die weitere religiöse Entwicklung auch erlegen. Also bis heute haben wir ein gespaltenes, instrumentelles Verhältnis zur Natur.
Was zum Problem wird.
Zum Riesenproblem, wenn wir sehen, wie wir zum Beispiel mit Zuchttieren umgehen, wie wenig wir Empfinden haben für die Klimakatastrophe. Das hat alles mit dieser Entfremdung zu tun. Und das Patriarchale, also Gott als Mann zu denken. Also Mary Daly, eine feministische Theologin aus den USA, hat da mal einen klugen Satz geprägt, den möchte ich hier zitieren. Ist Gott männlich, dann ist das männliche Gott. Also nicht das hält die patriarchale Denkungsart aufrecht, wenn ich Gott männlich denke.
Warte mal, das habe ich nicht verstanden. Bitte noch mal.
Also, wenn ich Gott männlich denke, ja, dann ist sofort das Männliche immer das Führende, das Leitende.
Ja, ja.
Das liegt völlig klein auf der Hand, ja. Also da ist das nie gleichberechtigt. Das kann nicht sein. Also das sitzt dann so tief, dass ich immer das Männliche bevorzuge, weil ich das Männliche göttlich denke, sobald ich göttlich männlich denke.
Also wir versuchen ja in den alten Texten Antworten zu finden auf die Fragen. Und du hast jetzt eben gesagt, da wird oft eben auch Gott als Frau bezeichnet und dann hast du, das möchte ich nochmal genauer klären, und dann hast du eben gesagt, du darfst sie an einer bestimmten Stelle noch gar nicht Juden nennen, das kommt später. Nimm mich mit, bitte.
Ja, also das Volk Israel, was später dann Judentum oder jüdisches Volk heißt, das entwickelt sich ja auch erst im Laufe der Jahrhunderte und das sind auch gebrochene Entwicklungen. Wir denken immer, das sei so einheitlich eine große Linie, nein. Das hat viele Unterbrechungen, viele Irrtümer und Irrwege gegeben. Ich möchte aber noch mal was sagen zu der Erwähnung einer weiblichen Gottheit. Ungefähr 40 Mal im Alten Testament wird eine weibliche Gottheit erwähnt, eine Asherah, die sogar im Tempel von Jerusalem ein Standbild hatte, die an vielen Kulthöhen verehrt wurde. Also man hat solche Standbilder auch gefunden. In Kuntilat Atschrut zum Beispiel hat man einen Krug gefunden, der war der Asherah gewidmet.
Kannst du sagen, was Asherah heißt?
Das ist ihr Name. Man kann auch Astarte sagen, so wird es später heißen. Das ist eine weibliche Muttergottheit, ja, die vor allen Dingen von Frauen verehrt wurde. Und die, also Verehrung fand statt durch Speiseopfer, durch Weben von Textilien, also alles das gehörte zur Verehrung der Asherah. Das Problem ist, dass die Asherah, die weibliche Gottheit, sozusagen als Ehefrau eines mächtigen Gottes galt. Also sie war sozusagen die weibliche Seite. Und das war störend nachher bei der Entwicklung des Ein-Gott-Glaubens. Es hat dann natürlich die Folge, wenn ich dann den monotheistischen Gott männlich denke und die Astarte, die Asherah, also ihre Kultbilder wurden alle zerstört, so heißt es im Alten Testament, dann ist plötzlich eine weibliche Seite Gottes weg.
Ja.
Ja. Sie wird später, Jahrtausende später, wird sie als Maria wieder auftauchen. Die Marienfrömmigkeit hat ja damit zu tun, dass einem männlichen Gottesbild natürlich die weibliche Seite fehlt.
Genau, und man irgendwas brauchte.
Irgendwas braucht man da. Und so, aber wenn wir schon so sprechen, dann merken wir, die Gottesbilder haben viel mit den Sehnsüchten der Menschen zu tun, auch was sie brauchen. Das ist also eine sehr wichtige Frage. Wie entstehen Gottesbilder? Wie prägen sie sich um?
Ja, also ich möchte an dieser Stelle mal kurz einen Hinweis geben. Wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge mit dem Alten und dem Neuen Testament auseinandersetzen, weil das finde ich auch immer sehr schwierig klar zu kriegen, wann ist eigentlich das eine entstanden und so weiter und so fort. Aber eben nochmal genau zu dieser Entstehung von Religionen oder eben auch, wenn ich es jetzt richtig verstehe, sagst du im Grunde genommen, sucht jedes Volk, suchen alle Menschen immer quasi nach einem Gott, um Existenz zu verstehen? Also gibt es in allen Urvölkern und gibt es immer überall diese Suche nach Gott? Gab es die eben auch schon viel, viel, viel früher?
Also die Forschung heute, der Vor- und Frühgeschichte, also vor den schriftlichen Zeugnissen, kann nachweisen, dass es einen sogenannten Animismus gab. Das heißt, dass Menschen sehr früh begannen, in der Natur, in sich selbst und in den Tieren, in den Bäumen, etwas Beseeltes zu sehen und darin zu erkennen, dass das etwas ist, was sie alle miteinander verbindet. Das ist etwas, ein Leben, ein Lebensatem, einen tiefen Sinn, so kann man auch sagen, eine Seele in allem liegt. Die indianische Kultur hat das am meisten ausgeprägt und hat das auch bewahrt, was wir vermutlich ja auch verloren haben. Aber in den Höhlenmalereien zum Beispiel kann man, in Lascaux, das kann man schön sehen. Also auch das hat was damit zu tun, dass die Menschen dankbar waren dem Leben gegenüber. Mhm. Also wie jedes Kind, was überlebt hat, gab es dann eine Zeichnung der Dankbarkeit, die Hände, die Handabdrücke, die man in den Höhlen gefunden hat, das weiß man heute, sind Frauen- und Kinderhände. Mhm. Die Dankbarkeit gegenüber einem Tier, was sich hat jagen und töten lassen, damit ein Stamm überlebt hat. Zur Dankbarkeit hat man dann ein Bild gemalt oder hat, wie die Indianer das machen, aus Stroh dann ein Tier geformt, um zu sagen, die Seele des Tieres soll nun in dieses Figürchen wandern, wir mussten das Tier essen und sich dann bei dem Tier bedanken. Also diese Form, also dieser Animismus ist eine ganz große Kultur der Dankbarkeit dem Leben gegenüber.
Darf ich jetzt noch mal was fragen? Es ist vielleicht etwas weit gesprungen, aber ich denke jetzt gerade drüber nach, wo du sagst, dass eben diese Zeichnungen an Höhlenwände gemacht wurden oder Püppchen kreiert wurden. Also und oft sprechen wir ja darüber, warum es Menschen so gut tut, kreativ zu sein. Und eigentlich, es ist ja so ein Zustand, wo viele sagen, es tut mir einfach gut, ich kann gar nicht erklären, warum, ich komme zur Ruhe, ich werde irgendwie still, ich bin so eins mit mir. Ist es zu vermessen zu glauben, dass es das vielleicht im Ansatz was ganz Ähnliches ist, was diese Menschen schon vor Jahrtausenden taten und was wir heute noch tun? Ist es im weitesten Sinne vielleicht eine Begegnung mit Gott?
Ja, zumindest ist es eine Selbstvergewisserung. Also ich meine damit, dass man im Bild, was man malt, selber sich nochmal klar macht, wie man zum Leben steht. Das macht die Kunst ja auch. Ja. Also was nimmt man wahr? Was möchte man anderen mitteilen? Was möchte man kommunizieren? Was möchte man bewahren? Und die Höhlenmalerei, das kann man ganz schön ablesen, mit welcher Bewunderung, also das sind ja tolle Kunstwerke, mit welcher Bewunderung man solche Zeichnungen gemacht hat, mit einfachsten Mitteln. Daran kann man das ablesen. Und die Kunst bis heute, es ist eine Darstellung der eigenen Seelenbefindlichkeit, genau.
Ja, und ich finde auch dieses, was du eben gesagt hast, Dankbarkeit ist ein Gefühl, was einem einfach auch, finde ich, die Seele weitet, ein unheimliches Geschenk für einen selber ist, wenn man sich in den Zustand bringen kann, dass man dieser Dankbarkeit einfach wieder Raum gibt. Ich danke dir heute sehr, sehr, dass du uns so weit mitgenommen hast. Wir müssen schon zum Ende kommen. Du guckst, möchtest du noch gerne? Nein? Okay. Wir werden beim nächsten Mal über das Alte und Neue Testament sprechen. Da werden wir bestimmt viele dieser Gedanken auch wiederfinden. Für heute erstmal herzlichen Dank und ich würde sagen, wir bleiben neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.